Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Der erste Korintherbrief ist höchstwahrscheinlich noch ganze Weile vor dem Markus-Evangelium geschrieben worden. Und deswegen ist es der höchstwahrscheinlich erste Bericht über die Auferstehung. 1. Korinther 15, 1 bis 11. Brüder und Schwestern, ich will euch auf die gute Nachricht hinweisen, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie ja angenommen und ihr steht fest auf diesem Grund. Ihr werdet gerettet, wenn ihr daran festhaltet. Bewahrt den Wortlaut, den ich euch verkündet habe. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Was ich euch weitergegeben habe, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Grundlegend ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er hat sich Kephas gezeigt, danach auch den 12. Später zeigte er sich über 500 Brüdern und Schwestern auf einmal. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige aber sind gestorben. Danach hat er sich Jakobus gezeigt, schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, also gleichsam einem Missratenen. Ich bin nämlich der unwürdigste unter den Aposteln. Ich verdiene es nicht, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er mir erwiesen hat, blieb nicht ohne Wirkung. Im Gegenteil, ich habe mehr für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen Apostel. Aber das habe nicht ich getan, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Gleichgültig, ob ich es sage oder die anderen Apostel, das ist unsere Verkündigung und der Glaube, den ihr angenommen habt. Es gibt Ereignisse in unserem Leben, an die erinnern wir uns ziemlich lange. Und es gibt Ereignisse, da bin ich mir ziemlich sicher, da können sich die meisten von euch noch ziemlich genau dran erinnern, weil sie irgendwo Auswirkungen in unser Leben hatten. Der erste Führerschein. Wisst ihr noch, wo ihr den in die Hand gedrückt bekommen habt, oder? Heiratsantrag. Wisst ihr noch, wo das war? Ich erinnere mich noch genau, wo das war. Und ich weiß auch, wo es dann war, ein paar Wochen später, als er ja gesagt hat. Weiß ich auch noch, wo. Könnt ihr euch auch noch erinnern? Ja, nicht an meinen, sondern an euren. Oder, ja, andere Sachen. Der Anruf von meiner Mutter, dass mein Vater plötzlich gestorben ist, weiß ich auch noch, wo das war. Und dann gibt es noch so andere Sachen. Wir können uns sicher noch daran erinnern, wo ihr wart, als ihr diese Nachricht gesehen habt hier, dass die Leute auf der Mauer vom Brandenburger Tor plötzlich rumlaufen, Maueröffnung. Oder als da so zwei Flugzeuge da ins World Trade Center geflogen sind, könnt ihr euch auch noch erinnern, was ihr damals an dem Tag gemacht habt. Oder dass hier diese Trümmer, war der 26. April 1986. Tschernobyl, jawohl, Tschernobyl. Wobei, mit Tschernobyl, das war ja so eine Sache. Das haben wir ja gar nicht mitgekriegt. Gell? Wie haben wir das in Europa mitgekriegt, dass Tschernobyl in die Luft geflogen ist? Weil in Schweden ein Atomkraftwerk abgeschaltet hat, wegen zu hoher Radioaktivitätswerte. Die haben die Radioaktivität drumherum gemessen und haben abgeschaltet, haben gesagt, das stimmt was nicht. Und dabei war es bloß die Wolke, die von Tschernobyl her geflogen kam. Das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel für die Auferstehungsnachricht. Da ist was passiert, was die Welt verändert und die Welt lebt erstmal vor sich hin und weiß von nichts. Da ist da irgendwo so ein Kernkraftwerk, Kernschmelze ist in die Luft geflogen und der Rest der Welt weiß erst einmal von nichts. Naja, heute stören wir uns auch nicht mehr dran. Ne? Damals hieß es, Pilze aus dem Wald, die kannst du die nächsten 10.000 Jahre nicht essen. Und heute kaufen wir uns die im Supermarkt Pfifferlinge aus Weißrussland. Naja, also da kennen wir ja nichts, gell? Da sind wir ja ganz unverfroren. Also es gibt Ereignisse, die unser Leben verändern. Ob wir sie zunächst selber miterleben oder nicht. Aber spätestens, wenn wir davon erfahren, merken wir, dass die unser Leben verändert haben. Solch ein Ereignis ist die Auferstehung von Jesus. Die meisten damals in Jerusalem haben nichts mitgekriegt. Streng genommen hat keiner was mitgekriegt, außer den Wachen. Und die haben bloß irgendwo Fersengeld gegeben. Was da wirklich passiert ist, im Verborgenen der Grabkammer dort bei Jerusalem, keiner mitgekriegt. Und doch hat es unser Leben verändert. Jesus Christus ist auferstanden. Er ist auferstanden und zwar legt Paulus Wert darauf, wenn er das hier so beschreibt, dass er sagt, das hat er vorher angekündigt. Es ist in Übereinstimmung mit der Schrift. Wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, dann ist das schon allerhand. Und wenn das unser Leben verändert, dann ist das ein einschneidendes Ereignis. Und noch doller wird das, wenn einer dann hinterher belegen kann und sagen, und genau das habe ich vorher vorhergesagt. Nun wissen wir, dass Jesus selber seine Gefangennahme, seine Kreuzigung, sein Tod und seine Auferstehung mindestens dreimal ausdrücklich vorher angekündigt hat. Paulus verweist hier aber noch was anderes und sagt, es ist in der Schrift angekündigt. Du wirst mich nicht der Totenwelt überlassen, dass ich für immer im Grab ende. Psalm 16. Es ist angekündigt, dass Gott sagt, das habe ich vor. Aber viele haben es nicht verstanden. Und Paulus macht jetzt deutlich, er hat sich sehr, sehr gut damit beschäftigt und stellt fest, das ist alles so passiert, dass Jesus gekreuzigt wird, dass er gestorben ist, dass er begraben wird und dass er aufersteht. Das ist alles vorher angekündigt. Das passiert nicht irgendwo im luftleeren Raum, sondern Gott hat es vorher angekündigt und versprochen. Es ist ein tatsächliches Ereignis. Es ist wirklich so passiert. Jetzt seit über einem Jahr, wenn wir da so Nachrichten hören aus der Ukraine, dann hört man manchmal, das soll da und da passiert sein. Und oft habt ihr den Satz vielleicht schon gehört, kann aber nicht verifiziert werden. Ja, es gibt ja dieses geflügelte Wort, das Erste, der im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Also jeder behauptet irgendwas und ob das wirklich so war, weiß man vielleicht irgendwann in 20 Jahren oder nie. Die Auferstehung von Jesus ist kein Ereignis, wo man drunter schreiben muss, kann nicht unabhängig verifiziert werden. Nein, sie kann verifiziert werden. Historiker sind der Überzeugung, die Auferstehung von Jesus Christus ist das am besten bezeugte Ereignis des ganzen Altertums. Von keinem Ereignis aus jener Zeit gibt es so frühe, viele unabhängige, übereinstimmende Berichte wie von der Auferstehung von Jesus. Also wenn wir das anzweifeln, dann müssen wir alles andere, was wir über römische, griechische Geschichte, über punische Kriege und Karthago und alles Mögliche, müssen wir alles anzweifeln, können wir gar nichts stehen lassen. Interessanterweise fangen wir immer an bei der Auferstehung, dann Fragezeichen, ist das wirklich so gemeint? Ja, es ist so gemeint. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Es ist tatsächlich passiert. Und dass das wirklich passiert ist, das merken wir daran, dass Paulus hier in diesem Kapitel auch beschreibt und sagt, es hat Gott Wert drauf gelegt. Er hat Wert drauf gelegt, dass es bekannt gemacht wird. Wie haben wir gelesen? Er hat sich gezeigt. Also wenn wir an der Stelle von Jesus gewesen wären, ne, hätten wir wahrscheinlich gesagt, Erde, oh, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Da gehe ich nicht mehr hin. Ab nach Hause. Lass die Erde sich selber. Nee, er legt Wert drauf. Er zeigt sich dem Petrus. Er zeigt sich den Zwölfen, die nur noch zu elft waren. Er zeigt sich 500 auf einmal. Er zeigt sich den Frauen, dem Thomas, dem allen wieder. Immer wieder. Er zeigt sich. Er will, dass wir das wissen. Er will nicht, dass das irgendwo bloß ein paar Eingeweihte wissen hinter vorgehaltener Hand, sondern er sagt, ich zeige mich euch, damit ihr genau wisst. Und wenn da irgendwelche Leute waren, wie der Thomas damals, der das gezweifelt hat, dann sagt Jesus, da gehe ich extra nochmal hin und dann sagt, Thomas, komm her, schau sie an, guck hin, lang hin, fass hin. Ich will, dass du weißt, das ist nicht irgendeine blöde Spinnerei. Das ist tatsächlich passiert. Ja, er hat sich gezeigt, dem Petrus, den 12, den 500, dem Jakobus, dem Saulus. Ja, Saulus, auch er. Aber jetzt kommt eine merkwürdige Geschichte. Paulus schreibt hier, ich habe Sorge, dass das vielleicht vergeblich war. Hä? So ein Aufwand und dann vergeblich? Wie das? Wie könnte es sein, dass diese Auferstehung von Jesus vergeblich ist? Dass Gott diesen ganzen Aufwand gemacht hat und es war umsonst. Wäre ganz dumme Geschichte, oder? Wir sitzen hier, gut, Frühstück, Ostereier, Kaffee getrunken, okay. Dann hat es sich gelohnt herzukommen, aber ansonsten alles andere vergeblich? Blöde Geschichte, oder? Wie kann das denn vergeblich sein, was Gott getan hat in Jesus? Er sagt zum einen, wenn ihr das festhaltet, dann war es nicht vergeblich. Festhalten, da steht jetzt eine merkwürdige Formulierung. Wir sollen diese Nachricht festhalten. Und er sagt sogar, wenn ihr daran festhaltet, bewahrt den Wortlaut, den ich euch verkündet habe. Denn wenn ihr das nicht tut, dann besteht die Gefahr, dass das Ganze vergeblich ist. Hey, sollten die das auswendig lernen? Ja, sagt Paulus, merkt euch genau, was ich gesagt habe. Ich will, sagt er, dass ihr über diesen Tag, über diese Tatsache der Auferstehung nicht bloß irgend so eine vage Kenntnis habt. Dass ihr nicht irgendwo so ein bisschen, da war doch irgendwas. Meine Frau hat zitiert, sie hat mal so Umfrage gemacht zu Ostern, ob die Leute wissen, was. Da sagte er, ja, es muss irgendwas mit der Kirche zu tun haben. Das ist auch eine Auskunft, ja. Aber ein bisschen vage vielleicht. Ostern, ist da nicht der Jesus im Stall geboren oder so? Ja, nein. Paulus sagt, merkt euch genau, was ich euch verkündet habe. Was ihr über diese Auferstehung wissen müsst. Denn sonst, wenn ihr darüber bloß so eine oberflächliche Kenntnis habt, wenn ihr meint, na ja, Frühstück, Frühling, da erwachen die Krokusse und die Natur erwacht und deswegen feiern wir irgendwo als Christen auch so ein Fest, uns erwachen geht, dann ist das so ein christliches Frühlingsfest. Dann habt ihr sie so kräftig versemmelt, dass ihr gar nicht mehr wisst, was eigentlich da gefeiert wird. Wir leben in einer Zeit, je mehr Informationen wir kriegen, wir sind heute in der Lage, über alles Mögliche jede Menge Informationen herzukriegen. Da findet ihr alles im Internet. Und je mehr wir wissen, umso oberflächlicher werden unsere Kenntnisse. Wir wissen so vieles oder meinen vieles zu wissen und haben doch keine Ahnung. Paulus sagt, merkt es euch, haltet an dieser Nachricht fest. Sonst habt ihr den Glauben unüberlegt angenommen. Wir haben also Einweisungen gemacht für Leute, die bei einer Evangelisation so Seelsorgegespräche führen. Und der Evangelist, der hat dann so ein bisschen uns auf den Zahn gefühlt und hat einen Mitarbeiter gefragt, so, und da kommt jetzt einer und sagt, ich will mich bekehren. Ne? Wie kannst du mir helfen? Was würdest du ihm antworten, wenn einer kommt und sagt, ich will mich bekehren? Der Mitarbeiter sagte, ich würde ihn fragen, warum. Der Evangelist war positiv überrascht und hat gesagt, endlich einer, der eine schöne Frage stellt. Gut, sagt er, warum? Dienstag habe ich was Interessantes erlebt. Ich war mal wieder beim Verwaltungsgericht. Und dann war ein Richter, der hat die Sache ernst genommen und hat dann, ging es um drei Leute, die geklagt haben gegen ihre Abschiebung. Und der Richter hat allen im Grunde die gleichen Fragen gestellt. Die erste Frage, was hat dich dazu bewegt, dich taufen zu lassen? Was ist der Grund, warum du Christ geworden bist? Zweite Frage, was ist nach deiner Überzeugung der wesentliche Unterschied zwischen dem Christsein und anderen Religionen? Dritte Frage, wo zeigt sich dein Glaube im Alltag, in deinem Leben? Die vierte Frage, wenn du wieder zurück müsstest, in deiner Heimat, würdest du trotzdem am Glauben festhalten? Diese vier Fragen mussten sie beantworten. Ich habe so gedacht, das wäre eigentlich eine gute Übung für uns selber, uns die Fragen auch mal zu stellen, oder? Wo wollte man uns denn hin ausweisen, wenn wir da doch keine Antwort hin wissen? Also einer hat dann gesagt, auf die letzte Frage, würdest du deinen Glauben, wenn du zurück müsstest, festhalten, hat sie ganz trocken gesagt, wenn ich es überlebe, ja. Ja, es geht darum, nicht nur eine oberflächliche Kenntnis zu haben, zu sagen, ja, ich habe auch mal ein christliches Buch von außen gesehen, sondern zu wissen, was glauben wir? Und Paulus sagt, ich habe Sorge, dass die Auferstehung vergeblich sein könntet, weil ihr euch nicht genau damit beschäftigt habt, weil ihr euch zu wenig damit beschäftigt, weil ihr gar nicht genau wisst, was ihr glaubt. Da habe ich Sorge. Merkt euch, mit welchem Wortlaut ich es euch verkündigt habe und haltet daran fest. Das nächste. Paulus zählt viele Leute auf, denen Jesus sich gezeigt hat. Und manches kennen wir ja aus den Evangelien und so, manche Berichte von manchen Sachen, dass bei Jakobus dabei war, das wussten wir ja vorher nicht, das wissen wir jetzt nur von Paulus. Und jetzt haben wir doch ein bisschen gestaunt, dass Paulus sich selber hier auch aufzählt. Ne? Stimmt aber. Wer hat ihn denn vor Damaskus vom Gaul geholt? Er sagt, ich habe Jesus gesehen, ja. Ich war 3 Tage blind anschließend. Ich habe Jesus gesehen als den Auferstandenen. Er zählt sich mit unter die Reihe der Augenzeugen und sagt, deswegen bin ich auch Apostel. Auch wenn ich eigentlich nach der strengen Definition gar nicht das Recht hätte, mich Apostel zu nennen. Aber es hat Jesus gefallen, mich zum Apostel zu machen. Jetzt können wir ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass zu der Zeit, als Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist, der Saulus, wie er damals noch hieß, ja durchaus in Jerusalem sich aufgehalten hat. Ich meine, ein Studium bei Gamaliel, das geht ja nicht in 3 Wochen zu Ende. Und wenn er bei Gamaliel studiert hat in Jerusalem, dann wird er ja wohl was mitgekriegt haben von Jesus. Und trotzdem sagt Saulus, Gewissheit habe ich erst bekommen, als Jesus sich mir gezeigt hat. Man kann viel wissen über Jesus, man kann viel wissen über seine Auferstehung, kann so dicke Bücher gelesen haben über ihn und hat trotzdem keine persönliche Gewissheit, wenn Jesus mir nicht persönlich begegnet ist. Da ist er einer der 12 Jünger, der Thomas, ne? Und der hat immer gehört von den anderen, der hat gehört, dass die Frauen ihn getroffen haben, der hat getroffen, der Petrus hat ihn getroffen und den hat er getroffen und dann waren alle 12 zusammen, außer ihm natürlich. Und er hat immer noch gesagt, ich glaub's nicht. Ich glaub's erst, wenn ich ihn selber erlebe. Und Jesus sagt, kannst du haben. Und das Schönste ist, das sagt Jesus auch heute. Wenn einer von uns sagt, ich muss ihm selber begegnen, sagt Jesus liebend gern, dafür habe ich das Ganze doch gemacht. Ich will dir doch persönlich begegnen. Und wenn einer sagt, ah, wie soll das gehen? Ich kann nicht irgendwo nach Jerusalem reisen, ist auch gar nicht nötig. Aber dann betest du und sagst, Herr, ich möchte wirklich wissen, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass du für mich erfahrbar bist. Zeig dich mir bitte. Und ich bin sicher, Jesus findet einen Weg, dir so persönlich zu begegnen, dass du von dem Tag an mit der Gewissheit lebst, ja. Und wenn dann einer sagt, Gott ist tot, kannst du sagen, kann nicht sein, ich habe gerade noch mit ihm gesprochen. Also Jesus sagt, ich möchte dir persönlich begegnen. Gewissheit gibt es durch eine persönliche Begegnung mit Jesus. Wirkungen der Auferstehung. Ja, am Schluss dieses kurzen Abschnitts spricht Paulus nochmal davon, dass das Ganze vergeblich sein könnte. Wenn er sagt, diese Gnade, die ich erlebt habe, dass ich trotz meiner Vergangenheit, trotz meiner Sünde ein Bote, ein Gesandter, ein Apostel sein darf, diese Gnade ist nicht vergeblich gewesen. Und das ist ja eine herrliche Stelle. Also man glaubt es ja fast nicht. Paulus ist das ganze Neue Testament hindurch bekannt dafür, dass er nichts, aber auch gar nichts gegen die Gnade sagen lässt. Wenn irgendeiner die Gnade Gottes in Frage stellt, dann sagt er, kriegst du Ärger mit mir. Und ausgerechnet dieser Paulus sagt, Die Gnade ist aber nicht vergeblich gewesen, denn ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Seltsam, oder? Gnade heißt also nicht, wenn Gott sowieso alles tut, dann die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann ich nun schlafen gehen, oder? Nee, eben nicht. Er sagt, weil es Gnade ist, fordert sie mich ganz heraus, gönne ich mir keine Ruhe, so vielen Menschen wie nur irgend möglich davon zu sagen. Und deswegen sagt der Paulus, nachdem er irgendwo in Griechenland und überall in der heutigen Türkei, Kleinasien, überall das Evangelium gesagt hat, sagt er, ich habe hier keinen Platz mehr, ich muss nach Spanien. Nach dem Motto, den halben Mittelmeerraum habe ich doch erst, die andere muss ich doch auch noch machen. Weil er sagt, das ist die Gnade. Seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen. Er weiht sein ganzes Leben der Verbreitung dieser Siegesnachricht. Aber ich habe noch einen anderen Vers, auch in Vers 10, aber in Philipper 3. Den finde ich sehr interessant, weil Paulus dort sagt, ich möchte, er schreibt an eine Gemeinde. Die Gemeinde in Philippi, die lag ihm ganz besonders am Herzen. So, die hat eine ganz besondere Beziehung. Und da sagt er, ich möchte, dass ihr Jesus immer besser erkennt. Dass ihr immer mehr das Staunen lernt, wer Jesus ist. Ihn solltet ihr kennenlernen und ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selber erleben. Was ist das für eine Aussage? Die Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat, den Stein wegzurollen, ich meine es mit dem kleinen Finger, das war eine Kleinigkeit, aber die Kraft, mit der er Jesus aus dem Tod auferweckt hat, sagt er, das ist die Kraft, die ich in meinem Leben spüren will. Und da geht es nicht darum zu sagen, ja, im Wort Gottes, da stehen so manche Sachen, aber wir wissen ja alle, dass wir es nicht schaffen und dass wir Sünder bleiben und dass wir ja immer wieder Niederlagen erleiden. Wird oft so sein, mag sein, ja. Aber Paulus sagt, ich möchte mich nicht damit abfinden, dass die Sünde immer stärker ist als ist. Ich möchte mich nicht damit abfinden, dass ich niemals irgendwo auch das tue, was Gott will. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung in meinem Leben erfahren. Und dann sagt er, ich habe Sorge, es könnte vergeblich sein. Die Wirkung der Auferstehung, die will in unserem Leben Raum greifen. Dass er unser Leben verändert, unseren Alltag, unsere Hoffnung ausrichtet auf die Ewigkeit, uns Mut gibt, uns zu ihm zu bekennen. Ja, ihr erinnert euch, wenn ich es überlebe, bleibe ich ihm treu. Ja? Und Mut gibt, festzuhalten. Mut gibt, festzuhalten an seinem Wort, an seinen Maßstäben. Befähigt zu einem veränderten Leben. Paulus sagt, ich wünsche mir so, dass diese Auferstehung nicht vergeblich ist. Amen.